And you bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will.
Blaue Haut, rote Augen, weiße Uniform. Das sind die auffälligsten Merkmale von Grand Admiral Thrawn. Ein legendärer Star Wars Charakter, ein genialer Anführer des Imperiums, Fanliebling seit Jahrzehnten. Es ist eine Ehre, mal über Thrawn zu reden.
Thank you for the introduction. My visit is not an honor, however, but an investigation.
Ja, der Großadmiral hat recht. Ich will heute in der Tat eine kleine Untersuchung machen. Denn der Charakter Thrawn sorgte zuletzt für erheblichen Zündstoff und heiße Diskussionen in der Fangemeinde. Es ist hoch umstritten und auch ziemlich interessant, wie Thrawn sich bis zum Jahr 2019 entwickelt hat. Dahinter steckt Folgendes. Den Thrawn gibt es aus meiner Sicht gar nicht. In dieser Episode von Bucketheads will ich euch die drei Thrawns vorstellen. Und ich will diskutieren, welcher Thrawn ist der Beste.
You and I are not the same, as these rebels are about to learn.
Erst einmal etwas Geschichte zu Thrawn oder Mithron Urodo, wie er eigentlich heißt. 1991, da trat der Großadmiral das erste Mal auf, im Roman Heir to the Empire. Das war das erste Buch der sogenannten Thrawn-Trilogie von Timothy Zahn. Die Reihe spielt in der Zeit nach Episode 6 und erzählt, was passierte nach dem Tod des Imperators. Thrawn war darin der wichtigste Anführer der übrig gebliebenen imperialen Flotte. Und er brachte die neue Republik an den Rand der Niederlage.
The battle seems to be progressing as planned. He turned his glowing eyes on Pellion. The rebel forces within the perimeter are of no further concern to us, Captain.
Es gab in den Legenden noch mehr Geschichten über Thrawn, nicht nur die Thrawn-Trilogie, darunter den Roman Outbound Flight. Darin erleben wir Thrawn noch als jungen Offizier seines eigenen Volkes. Thrawn ist ja ein Chiss. Und wir erleben in Outbound Flight, wie Mithron Urodo sich dem Imperium anschließt. Und natürlich gab es da noch das Computerspiel TIE Fighter, da jagte Thrawn Verräter innerhalb des Imperiums. 2014 gab es dann den Umbruch im Star Wars Kanon. Die Geschichten aus den Romanen zählten nicht mehr, Thrawn und seine Taten wurden zur Legende. Aber keine zwei Jahre später, 2016, wurde Thrawn wieder Teil des offiziellen Star Wars Kanon mit seinem Auftritt in der Serie Rebels. Die Serie spielt ein paar Jahre vor der Schlacht von Yavin, also vor Episode 4. Thrawn kommandiert dabei die 7. imperiale Flotte, hauptsächlich gegen die Rebellenzelle auf dem Planeten Lothal. Und er sucht die Flotte der Rebellen.
I will start my operations here. And pull the rebels apart piece by piece. They'll be the architects of their own destruction.
Das ist also für mich der zweite Thrawn, der aus Rebels. Der dritte Thrawn ist eng mit diesem Thrawn verbunden. Dazu gibt es eine neue Romanreihe aus drei Büchern. Sie erschienen zwischen 2017 und 2019. Das erste dieser drei Bücher heißt einfach Thrawn, das zweite Thrawn Alliances und das dritte Thrawn Treason. Im ersten Buch erleben wir, wie Thrawn dem Imperium beitritt und wie er sich die Ränge hocharbeitet, bis zu dem Thrawn, den wir in Rebels erleben, an der Seite von Gouverneur Price. Das zweite Buch, Alliances, spielt in zwei Zeitebenen. In der einen ist Thrawn mit Vader unterwegs. In der anderen ist Thrawn noch Offizier bei den Chiss und trifft auf Anakin Skywalker und Padme Amidala während der Klonkriege. Im dritten Buch, Treason, deckt Thrawn eine Art Verschwörung innerhalb des Imperiums auf gegen das Todessternprojekt und er setzt sich mit den Vorboten einer außerirdischen Gefahr auseinander, den Grisk. Das sind also aus meiner Sicht die drei Thrawns. Der eine aus den Legenden, der andere aus Rebels und der dritte aus der neuen Trilogie. Ich nehme jetzt diese drei Thrawns auseinander, und zwar nach diesen vier Kriterien. Erstens, welche Bedeutung haben Thrawns Taten im Kontext des gesamten Star Wars-Universums? Zweitens, wer sind seine Gegner und wie gewichtig sind sie? Drittens, was sind Thrawns persönliche Fähigkeiten? Und viertens, wie tief und breit ist sein Charakter gezeichnet? Jetzt aber los, ein Mann wie Thrawn hat schließlich nicht den ganzen Tag Zeit.
We don't have all day.
Teil 1. Der Original Thrawn. Die Bedeutung seiner Taten. Eins kann ich vorweg sagen, aus meiner Sicht sind Thrawns Taten nirgendwo so bedeutsam wie in der Original-Thrawn-Trilogie und in den ganzen Geschichten drumherum. Während der Zeit der Rebellion stabilisiert er das Imperium von innen, indem er Verräter wie Admiral Sarin entlarvt und ausschaltet. In entscheidenden Momenten wie der Schlacht von Endor ist Thrawn allerdings nicht da, da sondiert er im Auftrag des Imperators die unbekannten Regionen. Thrawn errichtet dort das sogenannte Imperium der Hand, seine eigene kleine Streitmacht für Notfälle. Thrawns wichtigste Taten in den Legenden sind vielleicht die, die in der alten Thrawn-Trilogie erzählt werden. Ein paar Jahre nach dem Tod des Imperators kehrt Thrawn aus den unbekannten Regionen zurück. Sein Flaggschiff ist der Sternzerstörer Chimera. Kommandant dieses Schiffes ist Captain Pellion und Thrawn hat seinen Nogri-Leibwächter Rook an der Seite. Er findet einen Scherbenhaufen vor. Der Imperator ist tot, sein Imperium zersplittert, die Flotte zerbröselt. Thrawn konsolidiert die imperialen Streitkräfte. Er zieht sie zusammen, ordnet sie und verstärkt sie. Dabei ist lange sein Ziel, ich brauche mehr Großkampfschiffe für das Imperium. Er versucht mit einem Überraschungsangriff der neuen Republik die Schiffswerften auf Sluis Vaan abzunehmen. Aber Han Solo und Lando Calrissian tauchen auf und der Angriff scheitert. Thrawn beschreibt diese Niederlage aber als gar nicht so wild. Gegen Ende des Buches Heir to the Empire sagt er zu Captain Pellion:
Sluis Vaan was to be merely a preliminary to the campaign, not the campaign itself. As long as we have Mount Tantiss, our ultimate victory is still assured.
Mount Tantiss und das Lagerhaus des Imperators. Das wird entscheidend für Thrawns Kampagne gegen die Neue Republik. Mount Tantiss, das ist eine Festung in einem Berg auf dem Planeten Wayland. Der Imperator hat hier verschiedene Artefakte der dunklen Seite gelagert. Außerdem gibt es in Mount Tantiss eine riesige Kloneinrichtung. Dort konnte Thrawn innerhalb eines Jahres eine ganze Armee von Klonen hochziehen. Diese vielen Truppen brauchte er für seine neue Flotte. Ihm gelang es nämlich, die legendäre Katana Fleet zu finden. Das war eine Armada aus 200 Dreadnoughts und 180 davon holte Thrawn auf seine Seite. Die bemannte er mit den Klonen aus Mount Tantiss. Zu dieser Kloninstallation gibt es noch einen Seitenschlenker, der für die alte Thrawn-Trilogie wichtig ist. Es gibt da einen verrückten Klon des früheren Jedi-Meisters Sabaoth. Der lässt ohne Thrawns Wissen einen bösen Luke Skywalker klonen. Sabaoth benutzt für diesen Klon die Hand, die Darth Vader Luke auf Cloud City abgeschlagen hatte. Der böse Luke-Klon heißt dann Luke Skywalker mit 2 U, Luke. Dieser Klon wird am Ende der Thrawn-Trilogie von der legendären Mara Jade besiegt. Und Luke und Co. zerstören Mount Tantiss. Damit vernichten sie auch einen Klon, den Thrawn von sich selbst herstellen ließ. Falls er mal ums Leben kommen sollte, sollte der Klon für Thrawn weitermachen. Doch dieser Klon wird, wie gesagt, von Luke und Co. zerstört, als sie Mount Tantiss hochjagen. Bevor das aber passiert, führt Thrawn in der alten Trilogie seine Kampagne gegen die Neue Republik. Und er kommt dabei sehr weit. Mit seiner verstärkten Flotte aus der Katana Fleet gewinnt er diverse Schlachten und Scharmützel. Zusätzlich destabilisiert er die Republik von innen, indem er indirekt dafür sorgt, dass Admiral Akbar als Verräter in Verdacht gerät und in Haft genommen wird. Schließlich startet Thrawn einen Angriff auf Coruscant. Dabei zieht er ein sehr kompliziertes Manöver ab mit Sternzerstörern, Dreadnoughts und, Achtung, getarnten Asteroiden. Danach zieht Thrawn die Flotte der Neuen Republik in eine Falle. Das ist dann die Schlacht von Bill Bringy. Thrawn hätte dort gewonnen, wenn nicht zwei Dinge passiert wären. Erstens, der Schmuggler Talon Card kommt mit seinen Schiffen an und zwingt Thrawn, seine Flotte zu teilen. Zweitens, Thrawns eigener Nogri-Leibwächter Rook bringt Thrawn um. Warum tut er das? In der Zwischenzeit hatte Leia Organa Solo die Nogri davon überzeugt, dass Thrawn und das Imperium sie betrügen. Hier ist die Szene aus dem Buch Last Command, als Rook Thrawn von hinten ersticht.
He finally managed to turn his head. Thrawn was sitting upright in his chair, his face strangely calm. In the middle of his chest, a dark red stain was spreading across the spotless white of his Grand Admiral's uniform. Glittering in the center of the stain was the tip of Rook's assassin's knife. Thrawn caught his eye, and to Pellion's astonishment, the Grand Admiral smiled. "But," he whispered, "it was so artistically done." The smile faded. The glow in his eyes did likewise. And Thrawn, the last Grand Admiral, was gone.
So kunstvoll ausgeführt, sagt Thrawn. Dieser Moment ist legendär. Thrawn erfreut sich an seinem eigenen Tod, weil Rook das Attentat so wunderbar durchgeführt hat. Oder fand Thrawn seine eigenen Manöver vorher so kunstvoll ausgeführt? Beides ist möglich, vielleicht ist auch beides gemeint. Jedenfalls, so endet Thrawns Kampagne gegen die Neue Republik. Danach versucht Captain Pellion noch gegen die Neue Republik zu bestehen. Er wird der neue Anführer der Imperial Remnant, doch am Ende muss er aufgeben und er schließt Frieden. Und auch Thrawns geheimes Imperium der Hand in den unbekannten Regionen löst sich auf. Thrawns Gegner in den Legenden. Ihr habt auch Thrawns Taten schon mitgekriegt. Das Ensemble von Thrawns Gegnern in den Legenden ist ultimativ. Luke Skywalker, Leia Organa Solo, Han Solo, Lando Calrissian, außerdem der Schmuggler Talon Card, Mara Jade und. Die entwickeln gehörigen Respekt vor Thrawn. Wenige Jahre nach dem Tod des Imperators dachte die Neue Republik, sie habe alle Großadmiräle des Imperiums ausgeschaltet. Hier in Heir to the Empire erzählt Han Luke, dass es da doch noch einen gibt.
One of them might have figured that a last-ditch suicide run was better than having to go back to the Grand Admiral and report.
Luke stared at him. Grand Admiral? He asked carefully. Han's lip twisted.
Yeah. That's who seems to be running the show now for the Empire.
A cold chill ran up Luke's back. I thought we'd accounted for all the Grand Admirals.
Me too. We must have missed one.
Thrawn selbst kennt seine Gegner gut. Er erkennt sie auch dann, wenn seine eigenen Offiziere um ihn herum sie nicht erkennen. Hier zum Beispiel weiß Thrawn, dass Lando üblicherweise mit seiner Yacht Lady Luck unterwegs ist.
One of the two ships they were rescuing was identified by the Relentless as the Lady Luck. With Han Solo and Lando Calrissian aboard.
Thrawn ist sich auch nicht zu schade, seinen Gegnern Auge in Auge gegenüberzutreten. Hier zum Beispiel konfrontiert er direkt Mara Jade.
Mara threw a glance at the silent Nogri bodyguard standing on the other side of the doorway and stepped through.
Ah,
a well-remembered voice called quietly from the command center in the middle of the room. Grand Admiral Thrawn sat in the double display ring, his red eyes glowing at her above the glistening white uniform.
Come closer, Mara Jade.
The voice was rich with the overtones of command, and Mara found herself walking toward him before she realized what she was doing.
Dass Thrawn es mit dieser ultimativen Kollektion von Gegnern zu tun hat und er auch lange gegen sie bestehen kann, das macht ihn interessant. Hinzu kommt noch etwas anderes. Thrawns erster Gegner in den Legenden ist, zumindest von seinem Lebenslauf her, seine eigene Rasse, die Chiss. Denn Thrawn bringt die Chiss gegen sich auf. Schon als junger Offizier sieht Thrawn sein Volk durch eine andere Spezies bedroht, vor allem durch die sogenannten Far Outsiders. Sie werden später bekannt als die Yuuzhan Vong. Und es stellt sich später raus, dass sie ziemlich overpowered sind, unter anderem weil ihnen Machtfähigkeiten nichts anhaben können. Das wird in den Legenden später ein Problem für Luke Skywalker und Co., denn etwa 21 Jahre nach der Schlacht von Endor fallen die Yuuzhan Vong in die bekannte Galaxie ein. Das weiß der junge Thrawn natürlich noch nicht, aber er schätzt die Far Outsiders und andere Aliens wie die Vagari, wie gesagt, früh schon als große Gefahr ein und will deswegen Präventivschläge gegen sie führen. Die anderen Schiss sind streng dagegen. Das erfahren wir im Roman Outbound Flight.
I take it you and Aristokra Chaform Bintrano disagree on this point. I and the entire Chiss species disagree on this point. Thrawn said, a note of sadness in his voice.
Deswegen wird Thrawn von seinem eigenen Volk verbannt und er schließt sich dem Imperium an. Seine Denke: Nur eine vereinte Galaxie mit einem starken Militär kann gegen eine mögliche Invasion der Far Outsiders standhalten. Und die Macht mit diesem Potenzial ist aus Thrawns Sicht Palpatines Imperium. Deswegen kämpft Thrawn für Palpatine gegen die Rebellion und nach dem Tod des Imperators gegen die Neue Republik. Und damit heißen seine Gegner unter anderem Luke Skywalker, Leia Organa Solo und Han Solo. Thrawns persönliche Fähigkeiten. Thrawn ist in den Legenden ein fähiger Anführer, eine Art Space Sherlock und genialer Taktiker. Der Autor Timothy Zahn beschreibt immer wieder, dass der Admiral auch in Unterzahl eine Schlacht gewinnen kann. Dabei befiehlt er Manöver, die seine eigenen Leute nicht verstehen.
I want a 20-degree port yaw rotation. Bring us flat to the invader's vector, superstructure pointing at them. As soon as they're within the outer perimeter, the Sector 4 sentry line is to reform behind them and jam all transmissions.
Yes, sir. Sir.
You don't have to understand, Lieutenant, Thrawn said, his voice abruptly cold. Just obey.
In dieser Szene in Heir to the Empire hat Thrawn seine Gegner aus der Ferne identifiziert und ein Manöver angewandt, mit dem der Gegner nicht umgehen kann. Dabei bedient sich Thrawn einer einzigartigen Fähigkeit. Er analysiert die Kunst eines Volkes, Statuen, Gemälde, und er kann daraus Verhaltensweisen vorhersehen, bis hin zu, welche Strategie werden meine Gegner im Kampf verfolgen. In Heir to the Empire sagt Thrawn dazu diesen legendären Satz.
Learn about art, Captain, Thrawn said, his voice almost dreamy. When you understand a species' art, you understand that species.
Oft stehen Thrawns Offiziere daneben und verstehen nichts. Thrawn nimmt sich danach geduldig Zeit und erklärt alles. Ein bisschen so wie Sherlock Holmes und Dr. Watson. Thrawns Watson ist in den Legenden Captain Pellion. Der und der Rest der Flotte kriegen vom Großadmiral auch mal Lob, wenn etwas gelingt. Hier nach einer gewonnenen Schlacht sagt er zu Captain Pellion:
Deploy for planetary bombardment and have Captain Harbid transmit our terms of surrender to the Jarfell government.
Yes, sir,
Pellion said, keying in the order. Thrawn half turned to face him.
And send a further message to all ships, he added. Well done.
Pellion smiled. Yes, the Grand Admiral did indeed know how to lead his men.
Aus Pellions Sicht ist der Legenden-Thrawn also nicht nur ein genialer Denker, sondern auch eine gute, motivierende Führungskraft. Wirkliche, gravierende Schwächen arbeitet Timothy Zahn aus meiner Sicht nicht aus. Wenn Thrawn verliert, dann weil ihm wirklich potente Gegner wie Han, Luke und Leia einen Strich durch die Rechnung machen. Thrawns charakterlicher Tiefgang. Ja, wir wissen aus den Legenden einiges über Thrawns Fähigkeiten und seine Motive. Dafür sorgt weniger die Thrawn-Trilogie, sondern mehr der Roman Outbound Flight. In der Trilogie ist Thrawn der geniale Antagonist. Der muss gar keinen besonderen charakterlichen Tiefgang haben. Der muss sich nicht groß weiterentwickeln. In Outbound Flight wird Thrawn streckenweise zum Protagonisten. Wir kommen ihm etwas näher, erfahren zum Beispiel, dass er einen Bruder hat Und wir erleben, dass er für das, woran er glaubt, wir müssen präventiv gegen Gefahren von außen vorgehen, dass er dafür von seinem eigenen Volk, das er ja schützen will, verbannt wird. Ändert er dadurch aber sein Verhalten? Nicht wirklich. Charakterliche Weiterentwicklung sehe ich beim Legenden-Thrawn, wenn dann nur minimal. Das muss ja nicht immer schlecht sein. Konstanz kann ja auch unterhaltsam sein. Zum Beispiel, Thrawn ist immer super förmlich und er legt Wert auf Struktur. Zum Start einer Mission fragt er in der Regel:
Is my flagship ready, Captain?
He asked the formal question.
The Chimera is fully at your command, Admiral.
Pelion gave the formal answer.
Good.
Dieses Festhalten an Strukturen, das macht Thrawn für mich irgendwie sympathisch. Typisch für Thrawn, wie ihn Timothy Zahn gezeichnet hat, er ist immer von Untergebenen umgeben, die nicht so fähig sind wie er. Meist sind es imperiale Offiziere. Durch ihre Augen sollen wir noch stärker sehen, wie genial Thrawn ist, denn er kapiert Dinge, die andere nicht kapieren. Er befiehlt Manöver, auf die andere niemals kommen würden, und immer pickt sich Thrawn 1, 2, 3 Offiziere raus, in denen er Potenzial sieht und die er fördert. In der Original-Thrawn-Trilogie ist dieser Protégé Captain Pelion, Kommandant von Thrawns Sternzerstörer Chimera. Hier ist ein typischer Moment dafür aus dem zweiten Roman der Trilogie Dark Force Rising. Thrawn wendet dabei gegen den Schmuggler Talon Card einen Trick an und Captain Pelion merkt es etwas verspätet.
Even in sensor stealth mode with all engines shut down, he'll have made sure he can power up and escape before any attack force could reach him. He smiled at Pelion. Or rather, any attack force from the Chimera. A stray memory clicked. Thrawn reaching for his comm, just as Pelion was giving the ground forces the order to attack.
You sent a message to the rest of the fleet, he said, timing it against my attack order to mask the transmission.
Thrawn's blue-black eyebrows lifted a fraction.
Very good, Captain. Very good indeed.
Die ursprüngliche Thrawn-Trilogie ist das einzige Werk, in dem Thrawn ein wirkliches Ende findet. Er stirbt auf irgendwie tragische Weise, ermordet von seinem Nogri-Leibwächter Rook. Mein Zwischenfazit zum Legenden-Thrawn. Der Original-Thrawn hatte eine besondere Faszination. Damals, Anfang der 90er Jahre, mal einen imperialen Gegenspieler zu haben, der nicht Vader oder Palpatine ist, der dazu noch überaus gefährlich und kompetent ist, verbunden mit einem gewissen Sherlock-Holmes-Charme. Seine Gegner waren von epischer Bedeutung, seine Taten groß. Thrawn war auch ganz gut gezeichnet, finde ich, weil er nicht nur böse war und er hat auch Fehler gemacht. Als Antagonist hat das damals für mich sehr gut funktioniert und ich finde, es funktioniert heute auch noch. Teil 2 – Der Rebels-Thrawn. Die Bedeutung seiner Taten. In der Animationsserie Rebels sehen wir einen Thrawn wenige Jahre vor der Schlacht von Yavin. Imperator Palpatine ist nah am Höhepunkt seiner Macht, der Todesstern ist fast fertig, die Rebellenallianz findet sich gerade erst zusammen. Thrawn kämpft für zwei Dinge. Erstens gegen die immer stärker werdenden Rebellen, zweitens dafür, dass das Imperium nicht nur auf den Todesstern setzt, sondern auch auf bessere Raumjäger, die TIE Defender. Hier macht Tarkin Thrawn klar, dass der Imperator den Todesstern offenbar bevorzugt.
Your TIE Defender program is at risk. Orson Krennic has been quite persuasive about diverting the funding to his own project, Stardust.
The Emperor has assured me that he supports my project.
In my view, Director Krennic's project has been nothing but expenses and excuses for years on end. If construction of the Defender is to continue, you must make your case directly to the Emperor himself. I have already arranged the meeting.
I leave immediately. Moff Tarkin.
Am Ende verfehlt Thrawn seine beiden Ziele. Das TIE Defender-Programm wird nicht fortgesetzt, die Rebellen schließen sich zu einer Allianz zusammen und schaffen mit der Zerstörung des ersten Todessterns einen gigantischen Sieg. Deswegen wirken Thrawns Taten in Rebels für den globalen Star-Wars-Kontext relativ bedeutungslos, aber Thrawn hat den Rebellen Rückschläge zugefügt, zum Beispiel am Ende von Rebels Staffel 3 in der Schlacht von Athlon, und daraus haben die Rebellen gelernt, sagt ihre Anführerin Mon Mothma.
When we amassed our forces, we were routed by Thrawn's Starfleet and taught a valuable lesson, that we are not ready for open war.
Und das erklärt nachträglich auch so ein bisschen, warum wir in Episode 4 noch keine Rebellenflotte sehen. Unterm Strich ist Thrawn in Rebels aber hauptsächlich dafür da, ein starker Gegner für die Hauptcharaktere zu sein, nicht für die Allianz insgesamt. Thrawns Gegner in Rebels. Thrawn wird von den Serienmachern ins Spiel gebracht als neuer Antagonist gegen die Rebellengruppe auf Lothal. Darunter sind immerhin mit Kanan und Ezra ein Jedi-Ritter und sein Padawan und mit Hera Syndulla eine der besten Piloten der Galaxis. Hinzu kommt die Phoenix-Gruppe von Commander Sato und die Masasi-Gruppe von General Dodonna.
General Dodonna, Commander Sato, Captain Syndulla. At last we meet in this theater of war, however briefly. There is no escape and your forces are badly outnumbered. This rebellion ends today.
We'll never surrender to you, Thrawn.
You misunderstand, Captain. I'm not accepting surrenders at this time. I want you to know failure, utter defeat, and that it is I who delivers it crashing down upon you. Now, let us proceed.
Weitere Gegner von Thrawn in Rebels sind Mandalorianer und mit dem Bendu und den Purgel Wesen, die machtaffin sind. Das ist alles in allem schon ein beachtlicher Haufen Gegner für Thrawn, aber verglichen mit Luke, Han und Leia natürlich nicht so mächtig. Hier gewinnt also der Legenden-Thrawn. Thrawns Fähigkeiten. Auch in Rebels ist eines von Thrawns Markenzeichen, er analysiert Kunst, um seine Feinde zu verstehen und ihr Verhalten vorauszusagen. Hier steht er in seinem Büro und betrachtet ein Stück Befestigungsmauer, auf das Sabine ihr Phoenix-Symbol gesprayt hat. Thrawn fragt erst den unfähigen Lieutenant List und dann Agent Kallus, was das Symbol zu bedeuten hat.
Sir.
Lieutenant, what can you tell me about this?
It looks like a section of the retaining wall, sir.
Agent Kallus.
It's the mark of the Phoenix Squadron. A creature of flight, rising in flames. A symbol of their commitment to victory.
It is that. And more. I've seen it everywhere, marking territory. It is a commitment, but to this world specifically. These rebels have an attachment to this place and will always return.
Hier übernehmen die Macher nicht nur die Eigenschaft aus den Legenden, dass Thrawn über Kunstwerke seine Feinde versteht, sie übernehmen auch, wie Thrawn mit seinen Untergebenen umgeht. Den Fähigen, wie Agent Kallus, erklärt er seine Erkenntnisse.
Agent Kallus, I read your report. Several troopers confirmed your encounter with the Jedi. It was very helpful. Do you know, after analyzing the rebels' escape, it's clear to me they had help from one within our Imperial ranks.
The rebels have a mole? Then all personnel must be interrogated. This spy must be found.
Patience, Governor. Acting out of emotion will not serve us here. We must wait and watch. And when we find our spy, and we will find them, we shall turn them from an obstacle to an asset. Wouldn't you agree, Agent Kallus?
Your strategy is without flaw, Grand Admiral. As always.
Super fand ich hier, wie Thrawn Kallus offenbar schon im Verdacht hat. Manchmal übertreibt es auch Rebels mit Thrawns Fähigkeiten. In dieser Szene erkennt Thrawn, dass in der Fabrik auf Lothal ein AT-ST-Walker sabotiert wurde.
Victory and defeat are often determined by the smallest detail. For example, take this walker. Is this your work?
Yes, sir, I oversaw its construction.
Have the walker step forward.
Watch it!
Hey, hey!
Wie Thrawn das erkannt hat, das wird überhaupt nicht nachvollziehbar und das macht es für mich absurd. Aber das war in den Legenden nicht anders. Genau wie in den Legenden ist Thrawn auch in Rebels ein brillanter Stratege. Wenn er mal verliert, dann weil unberechenbare Wesen wie Bendu oder die Purgle eingreifen oder wenn Thrawns eigene Leute seiner Strategie nicht folgen. Hier in der Schlacht von Athlon ist es Admiral Constantine.
That's a command ship. Move to intercept.
But sir, Admiral Thrawn ordered us to maintain our position.
Move to intercept! I will not be denied the glory of this kill!
Constantine, return to your assigned coordinates immediately.
I've had enough of your games, Grand Admiral.
No!
Sir, he's changing course!
No, take evasive action!
Sir, one rebel ship escaped the blockade.
Constantine was careless. Let's hope he did not undermine my efforts.
Press the attack, force them to ground.
Was am Rebels Thrawn besonders ist, er ist nicht nur ein Stratege und Ermittler, er ist auch ein ausgezeichneter Nahkämpfer. Hier trainiert er mit Attentäter-Droiden. Thrawn ist in Rebels also nicht nur ein Brain, sondern auch ein Superkämpfer. Das hat er dem Legenden-Thrawn voraus.
Override Code, Rock!
Thrawns charakterlicher Tiefgang. Wir kommen dem Charakter Thrawn in Rebels nur bedingt nahe, finde ich. Seine ganze Hintergrundgeschichte spielt überhaupt keine Rolle. Seine Herkunft als Chiss, sein voller Name Mithron Yurodo, das alles kommt nicht vor. Auch nicht, warum er als Chiss für das Imperium kämpft. Thrawn ist in Rebels in erster Linie der kompetente und gefährliche Antagonist. Dabei hat er auch gnadenlose Seiten. Als auf Lothal einige Arbeiter die Produktion von Speederbikes sabotieren, zwingt Thrawn den Arbeiter Suma, eines der Bikes zu testen.
Worker 5473, you were pressed into the Empire service.
Yes, sir. After losing my farm.
Do you stand by your work?
I do.
This 624 AVA is the last bike you personally inspected and assembled. Please, demonstrate for me how quickly it can achieve full speed.
Bis das Bike explodiert.
I can't stop it!
Now that I have your attention, know this. Whatever you build here, you will test personally. I expect your malfunction rate to drop substantially.
Aber Thrawn ist mit seinen Feinden nicht immer gnadenlos. Als er die Basis auf Athlon einnimmt, gibt er den Rebellen die Chance zu kapitulieren.
And now, Captain Syndulla, I will accept your formal surrender. Or you will watch your friends perish, one by one, beginning with the Jedi.
Untergebene, die Thrawn für unfähig hält, bringt er mutwillig in Gefahr. In dieser Szene trifft es den imperialen Admiral Constantine. Thrawn erfährt da, dass die Ghost und das sogenannte Iron Squadron über dem Planeten Mycapur für Ärger sorgen. Eine für das Imperium gefährliche und auch etwas unberechenbare Situation. Thrawn befiehlt, dass Constantine sich darum kümmern soll.
Admiral Constantine, go to Mycapur and lock down the system.
I will deploy a squadron of ships.
No, Admiral. I want you to handle it yourself. A single light cruiser should be more than sufficient for a man of your talents.
You would send me in one ship?
Unless you're not up to it.
I will leave immediately.
Thrawn schickt Konstantin, den er für unfähig hält, mit einer unnötig schwachen Flotte gegen Gegner, die Thrawn für sehr fähig hält. Seine Kalkulation: entweder beweist Konstantin jetzt mal, dass er es doch drauf hat, oder er kommt dabei um. In beiden Fällen wäre Thrawn ein Problem los. Und noch ein Gedanke: der Rebels Thrawn ist von allen dreien wohl der arroganteste. Hier nennt er einen Angriff von A-Wings abfällig ein Ärgernis.
Air groups clear the sky of that annoyance.
Und der Rebels Thrawn ist vielleicht der Thrawn, der von seiner Arroganz am ehesten geblendet wird. Und er macht deswegen Fehler. In Staffel 3 lässt er ja die Rebellenbasis auf Ertalon bombardieren.
Let's test their metal. Commence the attack.
Der Schild der Basis ist kurz davor zu versagen. Wenn Thrawn jetzt weiterfeuern würde, hätte er gewonnen. Doch er lässt das Feuer einstellen.
They've had enough. Cease fire.
Am Ende verliert Thrawn aber nicht nur wegen seiner Arroganz, sondern weil seine Alliierten Fehler machen und vor allem mit machtaffinen Gegnern, mit Gegnern, die er nicht einschätzen kann, kommt er einfach nicht klar. Hier wird er vom Bendu überrascht.
What Jedi devilry is this?
I am the Bendu. I bring death.
Weil Thrawn überrascht ist, können Hera und die anderen Rebellen entkommen. Und Thrawn versteht den Bendu bis zum Schluss nicht.
What manner of creature are you?
One beyond your power to destroy.
It would not seem so.
You cannot see. But I can.
What do you see?
I see your defeat, like many arms surrounding you in a cold embrace.
Bendu sagt hier schon Thrawns Niederlage voraus. Trotz dieser Vorhersage rechnet Thrawn am Ende von Rebels Staffel 4 nicht mit den Purgle. Diese Wesen werden von Ezra zu Hilfe gerufen und sie ziehen Thrawn mit seinen Sternzerstörern ins Unbekannte.
And remember, the Force will be with you. Always.
Bis heute ist im Kanon nicht geklärt, wo Ezra und Thrawn danach sind und wann sie wieder auftauchen. Für die Zeit der Rebellion, also Star Wars Episoden 4 bis 6, sind sie aus dem Spiel. Und bis jetzt spielen sie auch keine Rolle für die Zeit der Sequel-Trilogie. Daran ändert auch unser dritter Thrawn nichts. Teil 3. Der neue Thrawn. Die Bedeutung seiner Taten. Das finde ich eine große Schwachstelle in der neuen Thrawn-Trilogie. Mir ist nichts wirklich im Gedächtnis geblieben im Sinne von, hey, hier hat Thrawn jetzt mal was Bedeutendes getan für das Star Wars-Universum insgesamt. Am Anfang, im ersten Buch, Thrawn, jagt er Schmuggler, danach den Rebellen Night Sworn. Das ist ein Typ, den kannte man vorher nicht, der spielt auch hinterher keine Rolle mehr. Im Rückblick auf die Klonkriege im Buch Alliances hilft er Anakin gegen Separatisten und deckt einen Komplott rund um das Metall Cortosis auf und Thrawn rettet Chiss Kinder. Im selben Buch, in der anderen Zeitlinie mit Vader, zeigt er dem dunklen Lord die Bedrohung durch die Grisk. In Thrawn Treason jagt Thrawn erst Ungeziefer und deckt dann eine Verschwörung auf innerhalb des Imperiums gegen das Todessternprojekt. Das meiste davon hat im späteren Verlauf der Star Wars-Geschichte aus meiner Sicht keine wirkliche Bedeutung mehr. Thrawns Gegner in den neuen Büchern. Sein erster größerer Gegner außerhalb des Imperiums ist Night Sworn. Ein Mensch, der eigentlich Neville Signy heißt. Wenige Jahre vor der Schlacht von Yavin findet Night Sworn fast raus, dass das Imperium den Todesstern baut, doch Thrawn vereitelt das. Dann führt Night Sworn eine Rebellenzelle auf Baton an und übernimmt dort einen imperialen Komplex. Thrawn will mit ihm verhandeln, um das Leben von Zivilisten zu retten, doch Gouverneur Price, die wir aus Rebels kennen, jagt den ganzen Komplex einfach in die Luft. Diese Auseinandersetzungen mit Night Sworn passieren im ersten Buch der neuen Thrawn-Trilogie, im Buch Thrawn. Im zweiten Buch, Thrawn Alliances, erleben wir Thrawn, wie gesagt, in zwei verschiedenen Zeitperioden. Zum einen wieder als Grand Admiral, kurz nach den Ereignissen von Rebels Staffel 3, also ungefähr ein, zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin. Thrawn muss dort eine Mission gemeinsam mit Darth Vader unternehmen. Die zweite Geschichte innerhalb des Buches spielt viele Jahre davor, während der Klonkriege. Thrawn ist damals noch ein Offizier im Militär der Chiss, die ja eigentlich in den unbekannten Regionen zu Hause sind. Doch Thrawn erkundet für die Chiss, was es eigentlich mit den Klonkriegen auf sich hat. Und außerdem hat er noch eine Agenda rund um eine Gruppe von Chiss-Kindern. Dabei tut sich Thrawn mit Padmé Amidala und Anakin Skywalker zusammen. Ihre Gegner sind Schmuggler und ein Separatistenanführer mit seinen Kampfdroiden und einem geheimen Projekt. Thrawns Gegner in der Story mit Darth Vader ist teilweise Vader selbst. Die beiden sind sich nicht immer einig darin, wie sie vorgehen sollen und wer von beiden eigentlich das Sagen hat. Und Vader zweifelt an Thrawns Loyalität. Zum anderen kommt Thrawn einer Alienrasse auf die Spur, den Grisk. Thrawn hält diese Grisk für die größte Bedrohung überhaupt und er versucht, Vader davon zu überzeugen. Am Ende gewinnen Thrawn und Vader ein Scharmützel mit den Grisk und Thrawn kann seine geheime Mission rund um die Chiss-Kinder auch erfüllen. Sind das nun aber gute Gegner für Thrawn, Vader, die Grisk und all das? Nein. Vader ist natürlich ein toller Konkurrent, aber Timothy Zahn zeichnet ihn aus meiner Sicht zeitweise viel zu schwach und viel zu geduldig.
You lied to me,
Vader said, when they were once again alone in the Admiral's office. I did not lie, my lord, Thrawn said, inclining his head.
You withheld some of the truth,
Vader countered, keeping firm grip on his anger as he stretched out with the Force. The sand bridge Thrawn had been continually walking since they first arrived at Batuu had been steadily blown away by the Admiral's words and actions. Now it had eroded to something perilously thin. One more misstep, one more evasion or lie, and Vader would forget that the Emperor still had use of this person.
Nur mal zur Einordnung, dieser geduldige Lord Vader hier ist derselbe Vader, der kurz danach auf dem Todesstern Admiral Motti wirkt, nachdem der nur sagt, verschonen Sie uns mit Ihrem Schreckgespenst von der magischen Macht, Lord Vader. Diesen Admiral wirkt Vader schon nach einer einzigen Provokation. Hier in diesem Buch fühlt sich Vader ständig von Thrawn provoziert und Vader unternimmt nichts. Seine Begründung? Der Imperator hat ja noch eine Verwendung für Thrawn. Ja, hatte der Imperator keine Verwendung für Admiral Motti? Und Vader wirkt ihn trotzdem. Dieses Verhalten von Vader in diesem Buch, diese Geduld, die passt nicht zu meinem Bild von Vader. Und richtig schwierig finde ich das im dritten Band der neuen Thrawn-Trilogie, Treason. Da hat Thrawn einen schwachen Gegner innerhalb des Imperiums, einen Offizier namens Assistenzdirektor Ronan. Der arbeitet für Direktor Krennic. Der Konflikt dabei ist, Thrawn will sein TIE Defender-Programm gefördert wissen, Krennic will zusätzliches Geld für den Bau des Todessterns. Krennics Offizier Ronan soll Thrawn, ja man kann sagen, sabotieren. Dabei stellt sich dieser Ronan aus meiner Sicht aber immer viel zu dumm an. Hier zum Beispiel will er nicht wahrhaben, dass ein Chiss-Kind etwas Besonderes kann.
Ronan focused on the girl. Her face was tight and tear-stained. Fear and exhaustion filling her eyes. Surely she didn't have any useful talents or expertise. Not a child that young.
So ignorant ist Ronan fast die ganze Zeit. Deswegen kann ich ihn als Thrawns Gegner überhaupt nicht ernst nehmen. Daneben deckt Thrawn auf, dass ein anderer Großadmiral namens Saavedh innerhalb des Imperiums eine Art Verrat begeht. naja, er veruntreut Mittel vom Todessternprojekt, um die Sternenflotte besser auszurüsten. Dieser Savit kommt für mich schon einigermaßen kompetent rüber, aber er hat davor nie eine große Rolle gespielt und danach auch nicht. Von daher war mir seine Veruntreuung total egal. Außerhalb des Imperiums kämpft Thrawn gegen ein Vorauskommando der Grisk. Und hier macht der Autor mal klar, warum Thrawn sie für so gefährlich hält.
Now, for the first time, she truly understood why Thrawn was so deeply concerned about this particular threat. An enemy who could enslave the hearts and minds of their captive species so thoroughly that they were willing to die on the Grisk's behalf, even when their masters were gone, even when those masters would never know whether those slaves had fulfilled their final orders, posed a terrible threat to the galaxy. With an enemy like that pulling the strings, one could never be certain if an ally was still an ally, or a subservient species still subservient. The Grisks could wear 1,000 faces and could wield 1,000 weapons. They might not be able to destroy the Empire from without, but they might well be able to subvert and destroy it from within.
Grisk können das Verhalten von anderen kontrollieren. Das erinnert mich ein bisschen an die Mindflayer aus dem Dungeons & Dragons Rollenspiel. Die konnten mit ihren psionischen Fähigkeiten auch Gedanken kontrollieren und Wesen so versklaven. Aber so gruselig, wie ich diese Mindflayer immer fand, oder auch Illithiden, wie sie hießen, so gruselig habe ich die Grisk nicht wirklich wahrgenommen. Die Fähigkeiten des neuen Thrawn. Auch der neue Thrawn ist genau wie der in Rebels und der alte Thrawn ein Star Wars Sherlock. Als er mit Anakin und Padme in den Klonkriegen kämpft, ahnt er schon, dass mehr hinter den Klonkriegen steckt, als alle denken.
I cannot help but wonder if the armor is intended for some other purpose.
Was intended, Anakin said, leaning on the word. Was. Whatever Solha and Dooku were planning, it's no longer relevant.
Perhaps, Thrawn said. Still, it would be wise to think on it, General.
Turning again, he walked up the ramp and disappeared inside. The hatch and ramp sealed, and the ship rose again into the sky.
You think he could be right?
Padme asked, suppressing a shiver. There was something in Thrawn's earnestness that had sent a darkness through her.
I don't know, Anakin said. And right now I don't care.
Und Thrawn durchschaut auch, dass Anakin und Padme mehr sind als nur Senatorin und Jedi-General. Er deutet an, dass sie ein Liebespaar sind. Er spricht es nicht aus, aber er deutet es an.
There is no problem, Thrawn said. But my task here is complete. If you'll again loan me your communicator, I'll take leave of you. And your, he glanced at Anakin, your associate.
Selbst sein eigenes Volk findet Thrawns Fähigkeiten merkwürdig. Admiral Aralani sagt einmal zu Thrawn,
I hope you realize how disconcerting your mind-reading tricks are, even when they don't work.
I don't read minds, Aralani, only faces.
Und natürlich kann auch der neue Thrawn aus Kunst ein Volk oder eine Person verstehen. In Thrawn Treason wird das aber nochmal zugespitzt. Ich persönlich finde absurd zugespitzt. Thrawn liest dort auch aus Musik. Aus der Art, wie sein Gegner Musik komponiert hat, sieht Thrawn voraus, wie der Gegner seine Flotte kommandiert.
I have followed it all, Grand Admiral Savit, he said quietly. I have searched back to the beginnings. When you performed simple key curve pieces at your parents' home for the amusement of their guests. Later compositions, as you were commissioned in the Navy, incorporating first the high winds, then the strings, then the deep winds, moving finally to full orchestra. I saw how the number of instruments you added to each new composition mirrored your successive commands. But most important of all, no matter how your expertise and ambition grew, you were always there in the midst of it. Even now, your hand moves with your orders is if you are conducting this latest of your grand creations.
Ja, man kann sagen, das ist halt Thrawn, aber mir persönlich war das ein bisschen zu viel. Thrawns charakterlicher Tiefgang. Der neue Thrawn ist von Timothy Zahn ähnlich angelegt wie der alte. Zum einen, was seine Charaktereigenschaften angeht. Auch der neue Thrawn versammelt imperiale Offiziere um sich, die er für besonders talentiert und fähig hält, und er fördert sie auf seine eigene Weise. Dabei sieht es für die Protegierten gar nicht so aus, als würden sie von Thrawn gefördert. Die Karrieren von Eli Wanto und Karen Farrow scheinen unter Thrawn lange zu stagnieren. Doch am Ende sorgt Thrawn dafür, dass Farrow das Kommando über eine eigene Flotte bekommt. Und Wanto kriegt auch seine Beförderung zum Commander, und in Thrawns Auftrag bekommt er darüber hinaus unter den Chiss eine besondere Stellung. Diese Beziehung Thrawns zu seinen Untergebenen ist in der neuen Trilogie vergleichbar zu seiner Beziehung zu Captain Pallion in der alten Trilogie. Ansonsten auch nicht viel Neues zu Thrawns Charakter in der neuen Trilogie. Auch der neue Thrawn erteilte seinen Untergebenen immer wieder Lektionen. Thrawn erkennt irgendwas, fragt Wanto oder Farrow, ob sie das auch erkennen, und sie sagen nein, er klärt sie dann auf. Hier zum Beispiel in Thrawn Alliances erkennt Thrawn, dass die Grisk die Fähigkeiten der imperialen Flotte kennen. Und er lenkt Farrow, das auch zu erkennen.
All ties. Break off and take evasive maneuvers back toward the Chimera. He turned to Farrow, a small but satisfied smile touching his lips. Did you see it, Commodore? Farrow gazed at the tactical, her stomach tightening. What was Thrawn going for?
Two things, Commodore, he said, lowering his voice. First, the cruiser opened fire just before the TIEs reached their own range. What does that suggest?
Farrow looked again at the tactical, watching the TIEs and defenders stream out into the battlefield. Thrawn had suggested earlier that the Grisks had been observing the Empire.
They're familiar with TIE firing range, she said slowly. They therefore let the TIEs get close enough so their own weapons would have maximum impact, but made sure they got the first volley.
Der neue Thrawn hat auch noch eine Ähnlichkeit zum alten Thrawn. Auch er hat in den Romanen eine Vorgeschichte als Chiss, der von seinem Volk verstoßen wird. Auch er muss sich die Ränge des Imperiums erst hocharbeiten. Auf der Akademie wird er darüber hinaus von anderen imperialen Kadetten gemobbt. Das sind viele Rückschläge oder schwierige Umstände, die ich an sich super finde. Aber ich kann nicht erkennen, dass das mit dem Charakter irgendwas macht. Er entwickelt sich kaum, er wächst nicht. Er ist von Anfang an schon stark. Und wenn er mal was nicht kann, wird es ihm nicht zum Verhängnis. Zum Beispiel hier, Gouverneur Price weist Thrawn darauf hin, dass er keine Ahnung hat, wie man mit Politikern spricht. Dafür bietet sie ihm eine Allianz an.
For all your tactical skill, Admiral, you still don't know the first thing about dealing with politicians.
Do I not?
You do not, Price said.
Her voice holds confidence.
Your entire career has been one of military triumphs and political bumps. You need me.
In what way?
To smooth out your future political bumps, she said. The fact is that I have something of an insurgent situation on Lothal. I've had some discussions with Grand Moff Tarkin. He's made it clear that I need to find a solution.
Have you?
Yes, she said. You.
And what would my benefit be?
I already detailed one of those benefits, Price said. If you don't think my political guidance of enough value, my sources tell me that Fleet Admiral Sartin of the Seventh Fleet is going to be replaced soon. Baton is just the kind of victory that could put you in line for that command.
Thrawns vermeintliche Schwäche, er kann nicht mit Politikern reden, bringt ihn hier sogar voran. Ihm wird das Kommando über die siebte Flotte praktisch hinterhergeworfen. Das wäre ja alles okay, wenn Thrawn der Antagonist der Geschichte wäre, aber in den neuen Romanen ist Thrawn der Protagonist. Und Geschichten sind aus meiner Sicht unter anderem dann gut, wenn der Protagonist sich nachvollziehbar weiterentwickelt. Das tut Thrawn in den neuen Romanen zu wenig. Ja, er muss die Sprache lernen. Ja, irgendwann deutet er sogar ein Lächeln an, wenn seine Offiziere mal was richtig machen. Aber das ist mir für den Hauptcharakter einer Romantrilogie, drei dicke Bücher, ist das viel zu wenig. Mein Fazit. Der Original-Thrawn ist für mich der beste Thrawn. Seine persönlichen Fähigkeiten und sein charakterlicher Tiefgang sind zumindest solide. Was aber entscheidend ist, seine Taten sind am relevantesten. Seine Gegner sind die schwierigsten überhaupt. Unter anderem Luke, Han und Leia. Woran liegt das, dass der alte Thrawn immer noch der beste Thrawn ist? Ich würde sagen, es liegt hauptsächlich daran, dass der Autor Timothy Zahn sich damals Anfang der 90er Jahre voll austoben konnte. Die Geschichte nach Episode 6, nach dem Tod des Imperators, war ja noch vergleichsweise wenig ausgearbeitet. Zahn saß praktisch vor einem weißen Blatt Papier und konnte neue, epische Konflikte aufmachen und er konnte alle wichtigen Figuren mitspielen lassen. In Rebels dagegen ist der Konflikt noch relativ begrenzt. Thrawns Gegner wie Ezra und Kanan sind zwar toll, haben im Vergleich zu Luke, Han und Leia aber deutlich weniger Gewicht. In der neuen Thrawn-Trilogie habe ich die meiste Zeit das Gefühl, Thrawn darf nichts wirklich Wichtiges tun. Die Konflikte sind für die Star Wars-Geschichte insgesamt so gut wie irrelevant. Begegnungen mit Anakin, Padme, Vader oder Krennic, das sind ja tolle Ideen, aber sie verändern deren Geschichten nicht und sie vertiefen sie auch kaum. Besonders in Thrawn Alliances war Timothy Zahn eingegrenzt in dem, was er machen konnte. Er hat selbst erzählt, dass er eigentlich eine Geschichte über Thrawn und Anakin machen wollte, doch Lucasfilm habe eine Geschichte über Thrawn und Vader gewollt. Außerdem wollte Zahn nach eigenen Angaben die Entstehung der 501st Legion beschreiben, Veto von Lucasfilm. Außerdem wollte Zahn nicht Padme in die Geschichte einbauen, sondern Ahsoka, Veto von Lucasfilm. All das mögen auch Gründe dafür sein, warum Thrawns Handlungen in der neuen Trilogie auf mich irgendwie irrelevant wirken. Außerdem, Thrawn als Antagonist in Heir to the Empire und den anderen ursprünglichen Romanen, das funktioniert gut für mich. In der neuen Thrawn-Trilogie ist er der Protagonist und dafür fehlt mir einfach zu viel. Er entwickelt sich so gut wie nicht weiter. Okay, er klettert die Rangliste des Imperiums hoch, aber er ist von Anfang an kompetent, er ist fast zu perfekt. Und das finde ich unspannend. Der Thrawn aus Rebels dagegen kommt für mich nah an den Original-Thrawn. In Rebels ist Thrawn vielleicht etwas flacher dargestellt, mit weniger Hintergrund, aber trotzdem funktioniert er für mich gut dort. Denn dort ist er ja der Gegenspieler. Und ich habe in Rebels immer wieder das Gefühl, dass die Macher dem Original Thrawn gerecht werden wollten. Zum Beispiel am Ende. In dem Moment, als die Purgil auftauchen und seine Niederlage einläuten, da fühle ich mich an Thrawns Tod in den Legenden durch Rook erinnert. Als die Purgil in Rebels auftauchen, guckt Thrawn kurz fasziniert, als wollte er sagen, okay, ihr Rebellen, das habt ihr jetzt richtig gut gespielt. Oder mit den Worten des legendären Thrawn:
It was so artistically done.
So kunstvoll ausgeführt. Liebe Hörer, das waren meine Gedanken zu Thrawn. Wenn ihr Fragen habt oder mir eure Meinung sagen wollt, Kontakt gibt es auf bucketheads.de, da könnt ihr mir mailen. Auf Facebook findet ihr mich unter Bucketheads Podcast. Auf Twitter bin ich Kefnobi. Die Musik in diesem Podcast übrigens, das waren die Thrawn-Themen aus dem Soundtrack der Serie Rebels. Die Zitate habe ich rausgeschnitten aus den Hörbuchausgaben der Thrawn-Bücher. Die gibt es ganz einfach zu kaufen, wenn euch das interessiert. Ich bin Kevin, sage danke fürs Zuhören und sage heute mal nicht evakuieren, sondern frage euch:
Is my flagship ready, Captain? The Chimera is fully at your command, Admiral.